Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um die häufigsten Frustfaktoren für Barrierefreiheits-ExpertInnen und ganz kurz, wie man damit umgehen kann. Als Barrierefreiheitsexperte oder Expertin findet man immer wieder die gleichen Dinge vor, die einen frustrieren können, wobei die Leute extrem unterschiedlich damit umgehen. Also es gibt Leute, die das dann wirklich sehr stark auf LinkedIn und so weiter verbreiten, also in Social Media, die quasi, man kann es fast so sagen, ihre Social Media Existenz darauf aufbauen. Also es sind nicht nur ExpertInnen, sondern insbesondere auch Personen mit Behinderung. Da gibt es natürlich Überschneidungen, aber es sind dann viele, die dann darüber sprechen, auf welche Barrieren sie gestoßen sind. Und das ist generell nicht problematisch. Natürlich ist das ein Ziel von Social Media, solche Dinge verbreiten zu können. Es geht aber nicht nur darum, dass man über die Probleme spricht, sondern auch über die Art, wie man über die Probleme spricht. Und da sind ja viele Leute dabei, die doch sehr frustriert sind, sehr aggressiv, das auch kommunizieren. Und da merkt man so ein bisschen, dass sie sehr frustriert darüber sind, welche Herausforderungen sie da treffen. Und das Gleiche gilt dann auch für die Barrierefreiheitsexpertinnen, die jetzt selber nicht auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Und das ist auf Dauer, glaube ich, nicht wirklich der geistigen Gesundheit dienlich, weil es natürlich auf die eigene Arbeit abfärben kann, wie man sich, wie man das kommuniziert oder wie man sich fühlt, wenn man solche Dinge erlebt. Ich würde zunächst einmal über die Frustfaktoren sprechen und dann beschreiben, wie ich damit umgehe. Ein großes Problem ist das Thema oder die Herausforderung, dass wir immer wieder die Notwendigkeit der Barrierefreiheit erklären müssen. Das heißt, wir kommen ja immer wieder in Kundensituationen, wo der Kunde vielleicht nicht versteht, warum er barrierefrei sein muss oder warum das wichtig ist. Das habe ich tatsächlich relativ selten, weil die Leute, die zu mir kommen oder mit denen ich zu tun habe, die sind ja schon verpflichtet sozusagen, also die können sich das nicht mehr aussuchen. Insofern muss ich nicht mehr die Notwendigkeit diskutieren. Aber ich weiß natürlich, dass das viele andere haben, vor allem die Leute, die in der Akquise sitzen, in Sales, dass die solche Herausforderungen haben und dass sie das immer wieder erklären müssen. Aber die können in der Regel ganz gut damit umgehen, weil sie halt, wenn sie das nicht könnten, würden sie nicht in Sales arbeiten. Sales heißt ja zu, ich weiß nicht wie viel Prozent, 90%, dass man Absagen bekommt. Das gehört einfach dazu. Und wenn man das nicht kann, also diese mit Absagen umgehen kann oder mit Herausforderungen diskursiver Art, dann würde man wahrscheinlich nicht in Sales arbeiten. Was wir aber ganz häufig haben, eigentlich täglich, ist, dass wir bestimmte Anforderungen der Barrierefreiheit erklären oder rechtfertigen müssen. Das sind ganz viele Dinge, die immer wieder kommen. Also sowas wie, warum müssen Eingabefelder einen Rand haben? Wenn da ohnehin schon eine Beschriftung wie Vorname vorhanden ist, warum muss man dann erkennen können, warum muss dann der Rand des Eingabefelds einen Kontrast von 3:1 zum Beispiel haben? Oder warum sind Placeholder als einzige Beschriftung nicht zulässig? Das sind Dinge, die wir immer wieder erklären müssen, auch nicht unbedingt Bildbeschreibung, das kapieren die Leute, aber sowas wie Area Labeled By, also dass das Eingabefeld mit der Beschriftung verknüpft sein muss. Das sind Dinge und viele, viele weitere, eigentlich alle Anforderungen der digitalen Barrierefreiheit, die sich nicht von selber erklären, müssen immer wieder erklärt und begründet werden. Und da muss man auch relativ viel mit den Developern teilweise diskutieren oder mit den Designern, DesignerInnen, weil sie entweder haben sie keinen Bock oder sie verstehen es halt nicht, warum das notwendig ist oder sie finden es halt blöd. DesignerInnen sind da ja ganz vorne dabei, die sagen, Ränder finden wir blöd, hohe Kontraste finden wir blöd. mehr als ein Faktor als Farbe zu die Kommunikation zu verwenden, finden wir blöd. Und ja, das ist okay. Ich reg mich ehrlich gesagt nicht darüber auf. Also es gehört also der Diskussionskultur dazu. Und dann muss man das ein bisschen begründen. Ist aus meiner Sicht okay, weil die Leute halt, ja, sie sind halt keine Barrierefreiheitsexpertinnen, sonst wären wir nicht dabei. Und dann ist es auch vernünftig zu erklären. Schwierig wird es halt dann, wenn jemand sagt, also der Experte oder die Expertin sagt, das ist so, weil ich das so gut finde oder ich habe das so gelernt, dass das so sein muss oder solche Sachen, das geht gar nicht. Man muss es halt immer begründen und erklären können. Es ist aber kein Geheimnis, dass ich und wahrscheinlich auch einige andere Kolleginnen lieber nicht immer mit bei Null anfangen würden. Das ist ja auch das Thema, was wir immer haben, dass wir wirklich anfangen müssen, das kleine Einmaleins der Barrierefreiheit zu erklären, weil wir ja immer wieder mit neuen Teams und neuen Leuten zu tun haben. Müssen wir dann immer von Anfang an alles erklären, das erklären, das erklären, das erklären und immer wieder Dinge aufräumen, die halt schiefgelaufen sind. Auch das ist okay aus meiner Sicht, weil wir immer noch leider Gottes am Anfang stehen. Gerade im Bereich E-Commerce und Finance, die sind halt nicht seit 20 Jahren zur Barrierefreiheit verpflichtet wie der Public-Bereich. Und deswegen müssen wir das immer wieder neu erklären, weil es für diese Leute tatsächlich ja ein neues Thema ist. Und da können die relativ wenig dafür und wir können auch nichts dafür. Insofern lohnt es sich nicht, sich darüber aufzuregen. Was immer ein Problem ist, ist der Mangel an Budget und Priorisierung, aber auch der Mangel an Expertise im Team. Das heißt, wir haben da manchmal riesige Landschaften an Websites, an verschiedenen Applikationen, aber wir haben zu wenig Budget, um diese Dinge barrierefrei zu machen. Ich bin ja ein externer Dienstleister, also das heißt, ohne Budget gibt es mich nicht. Das Thema Priorisierung ist immer ein ganz großes Problem. Bei Priorisierung, da fällt die Barrierefreiheit fast immer runter, wenn es nicht von der Führungsebene hoch priorisiert wurde. Und natürlich der Mangel an Ressourcen. Manchmal sitzt da ein Barrierefreiheitsexperte oder eine Expertin, 10 Leuten gegenüber aus verschiedenen Gewerken und hat eine super komplexe IT-Umgebung, also 1 Million Jira-Tickets, ungelogen, da sagen wir mal 10.000 Jira-Tickets, so in dem Bereich geht es schon. Komplexe Landschaften mit unterschiedlichen Formularen, irgendwie hat jedes Team dann sein eigenes Ding gebastelt. Manche haben auch irgendwelche Sachen geerbt von anderen Teams und so weiter und so weiter. Also das Ganze, was die IT so komplex macht, so IT-Projekte. Und dann hat man nur eine Person, die sich mit Barrierefreiheit auskennt und die auf die dann alles zuläuft und die dann alles parallel machen muss und manchmal auch noch das Projektmanagement mit übernehmen muss. Und das ist in der Tat eine Situation, die man nicht haben möchte. Es sollte immer mindestens 2 BarrierefreiheitsexpertInnen geben, weil die eine Person kann ja in Urlaub sein oder krank werden oder was auch immer. Und man muss sich auch gegenseitig austauschen können, um noch ein bisschen besser arbeiten zu können. Und es ist auch nicht wirklich sinnvoll, wenn man das Hub für alle Anfragen ist, für alle Themen ist, weil das sehr schnell zur Überforderung kommen kann. Und das Ziel solcher Projekte sollte natürlich immer sein, dass die Beteiligten immer mehr Verantwortung in der Barrierefreiheit übernehmen. Das heißt, dass sie solche grundsätzlichen Fragen irgendwann selber beantworten können. Also wenn ich zum 30. Mal wirklich beantworten muss, was ist jetzt der Mindestkontrast für X und was ist der Mindestkontrast für Y, dann werde ich auch langsam ungeduldig, weil das ist nicht unsere Aufgabe, immer wieder das Gleiche zu erzählen, auch wenn wir uns in stochastische Papageien verwandeln. Das Problem ist auch, dass viele DesignerInnen und Devs wirklich Wert auf coole Features legen. Das kommt einfach beim Kunden gut an, sieht halt gut aus, wird von der Geschäftsführung ganz toll gefunden, wenn man das vorführt. Aber da fällt die Barrierefreiheit häufig runter. Das habe ich leider auch bei Organisationen gesehen, die sich zur Barrierefreiheit verpflichtet fühlen. Ich sage jetzt nicht, welche Organisation das ist. Aber da hat man immer gemerkt, Marketing kommt da immer zuerst und dann kommt die Barrierefreiheit oder auch nicht. Sie kommt meistens halt gar nicht. Und das Marketing hat halt, liegt halt extrem viel Wert. Ich glaube, das ist so ein ureigenes Ding vom Marketing, dass die super cool aussehende Sachen haben wollen. Aber dass die Barrierefreiheit für sie eigentlich keine Rolle spielt. Und da habe ich mir ehrlich gesagt ein dickes Fell zugelegt. Ich sage den Leuten immer, passt auf Leute, das sind die Regeln. Ihr könnt euch daran halten oder ihr könnt es halt lassen. Aber dann, wenn ihr es lasst, dann ist es nicht meine Verantwortung, sondern dann müsst ihr halt beantworten, warum ihr es nicht gemacht habt. Das ist einfach eine Art von Selbstschutz, weil man darf solche Sachen nicht immer persönlich nehmen. Ein großes Thema ist auch, dass das Feedback von NutzerInnen mit Behinderung nicht ernst genommen wird. Das ist leider so, weil es sind ja meistens einzelne Stimmen. Also wenn überhaupt Feedback kommt, es gibt ja im Public-Bereich gibt es ja seit, wie lange denn jetzt? 4-5 Jahre die Verpflichtung, diesen Feedback-Mechanismus zu haben zur Barrierefreiheit. Und da kommt meiner Erfahrung nach relativ wenig rein, oder zumindest was ich so gehört habe. Ich habe ja nie für Public gearbeitet, beziehungsweise dieses Feedback nie bekommen. Da kommt relativ wenig rein. Und wenn es reinkommt, dann wird es tatsächlich nicht ernst genommen. Also man sieht das als einzelne Meinungen an, man antwortet dann relativ soft, also sowas wie, wir haben das zur Kenntnis genommen und kümmern uns darum, und dann wird es in der Ablage P wie Papierkorb abgeheftet und man hofft dann darauf, dass entweder der Mensch sich nie wieder meldet, was meistens der Fall ist, oder dass es sich halt jemand anderes darum kümmert. Das ist halt typisch Public, hätte ich jetzt gesagt. Und aber auch selbst wenn da mehr kommen würde, also mehrere Infos dieser Richtung, da passiert erstmal nichts. Man muss wirklich so ein Schlichtungsverfahren einleiten, damit da überhaupt jemand aufwacht in diesen Organisationen. Auch der Test mit Menschen mit Behinderung ist keine einfache Sache, aber wäre natürlich sinnvoll, das mal durchzuführen und zu gucken, auf welche Herausforderungen treffen die Leute eigentlich tatsächlich. Was ich tatsächlich schwierig finde, ist, dass viele Leute, mit denen wir zu tun haben, tatsächlich nicht in der Lage sind, Issues, also Findings aus den Barrierefreiheitsanforderungen richtig zu verstehen und umzusetzen. Natürlich ist es nicht immer so, dass wir uns immer gut verständlich ausdrücken in diesen Prüfberichten, aber wir stehen ja immer für Rückfragen zur Verfügung und manchmal muss man auch selber recherchieren. Also wenn da einfach das Problem beschrieben wird, gesagt wird, das und das ist die Lösung oder das und das ist das erwünschte Verhalten, da gibt es ja Online-Ressourcen, noch und nöcher, gerade im Internetbereich, also im Kontext Webseitenentwicklung gibt es ja noch nöcher Ressourcen und Patterns und so weiter und so weiter. Und wenn die Leute nicht in der Lage sind, sich damit zu beschäftigen und es dann falsch umsetzen, das ist wirklich ärgerlich und da kann ich aber auch nicht helfen. Also da, ich rege mich darüber nicht auf, weil ich habe, glaube ich, zu viel erlebt. Aber ich kenne viele Leute, die sich darüber sehr stark aufregen. Und wie gesagt, ich halte das nicht für gesund auf Dauer. Ein Problem, was wir leider was wir leider häufig haben, ist, dass einfach das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt wird. Also, dass wir erst den Barrierefreiheitstest machen, dann darüber berichten, dann die Leute die Gelegenheit haben, die Ergebnisse umzusetzen, hoffentlich mit Beratung, manchmal auch ohne Beratung, was dann immer schief geht eigentlich. Und dann kommt der Auftraggeber auf die Idee, dass noch eine Schulung für die unterschiedlichen Gewerke ganz nett wäre. Und das ist einfach falsch herum aufgezäumt. Genau, es müsste genau andersrum sein. Erst die Schulung, dann der Test, dann die Beratung bei der Umsetzung. So müsste es laufen. Natürlich kann eine Schulung nicht alles vermitteln und vieles geht auch verloren. Aber wenn das nah beieinander ist zeitlich, dann hat man durchaus eine ganz gute Chance, dass zumindest die Hauptsachen gefunden werden können. Ich bin ja immer noch so gutgläubig, dass ich denke, die meisten Leute wollen es richtig machen. Vielleicht bin ich auch zu blauäugig da, aber ich glaube, das ist der Fall. Sie wollen das eigentlich richtig machen und sind selber nicht glücklich darüber. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagt, puh, ich hab's jetzt, der Blödmann Oliveira hat mir jetzt ein Issue rübergeschoben und ich setze das jetzt mal, ich habe das jetzt falsch umgesetzt, aber es ist mir egal, dass ich mich jetzt nochmal damit beschäftigen muss. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Leute null Bock haben, aber dass sie es absichtlich intendiert falsch machen, das kann ich mir nicht vorstellen, weil es ja für sie dann nochmal Zusatzarbeit ist. Aber trotzdem muss man in der Lage sein, selber zu recherchieren, selber Lösungen zu finden und sich da so bald reinzudenken. Wenn man heute Entwicklerin ist und sich nicht weiterentwickeln möchte, nicht mehr weiterlernen möchte, dann ist man ehrlich gesagt im falschen Job. Dann sollte man vielleicht, keine Ahnung, irgendwas anderes machen, wo keine Kreativität oder Lernfähigkeit gefragt ist. Also, was kann man gegen diese Frustrationsfaktoren tun? Der erste Tipp, den ich allen Leuten geben würde, ist, dass man niemals etwas persönlich nehmen sollte. Also jetzt über die Sachen, über die wir gesprochen haben. Wenn ich persönlich beleidigt werde, dann ist natürlich was anderes. Das darf ich persönlich nehmen. Aber wenn solche Sachen passieren, das gehört einfach zum Arbeitsalltag dazu. Und so etwas darf man echt nicht persönlich nehmen. Man darf das nicht zu nah an sich heranlassen. Das ist auch das, was ich an vielen AktivistInnen zur Barrierefreiheit kritisiere oder schwierig finde, zumindest. Wenn man AktivistIn ist, dann neigt man ja dazu, solche Sachen immer persönlich zu nehmen. Also der XY findet Barrierefreiheit blöd, der hat mich jetzt persönlich beleidigt dadurch. Das ist keine gesunde Haltung zu dem Thema. Man sollte zu all seinen Sachen immer versuchen, eine gesunde Distanz zu haben. Natürlich sind wir da engagiert, natürlich ist das wichtig für uns. Aber das heißt nicht, dass wir alles persönlich nehmen müssen, was jemand sagt. Wenn jemand Barrierefreiheit blöd findet und das auch noch sagt, dann finde ich das tatsächlich erfrischend, weil das trauen sich viele gar nicht. Also viele sagen nach vorne, die finden Barrierefreiheit ganz toll oder äußern sich gar nicht dazu. Und nach hinten hin sagen sie dann, sie finden Barrierefreiheit eigentlich total überbewertet. Und das finde ich tatsächlich schwieriger, als wenn jemand mir ins Gesicht sagen würde, dass er das Thema einfach langweilig findet oder belanglos. Das zweite Ding ist, dass man sich nicht über alles aufregen sollte, auch sich nicht hineinsteigern lassen sollte, wenn man Erfahrungsberichte von anderen liest. Also wenn ich lese, XY ist blind und hat Probleme mit Z gehabt, Formular ausfüllen, bla bla bla, dann ist das natürlich ärgerlich, aber ich rege mich darüber nicht auf. Warum nicht? Weil das immer passieren wird. Das muss nicht immer so heißen, dass die Webseite nicht barrierefrei war. Und es kann einfach sein, dass ich nicht in der Lage war, das Formular richtig auszufüllen. Das sind immer zwei unterschiedliche Problembereiche. Aber selbst wenn das Formular nicht barrierefrei war, dann bringt es dieser Person nichts, wenn ich mich auch noch darüber aufrege. Das hilft dir ja nicht dabei, das Formular auszufüllen. Insofern muss man sich da, glaube ich, auch von solchen Dingen wirklich distanzieren. Ein Problem, was ich ganz häufig bei vielen, vielen, vielen Barrierefreiheitsexpertinnen sehe, ist, dass sie sich über schlechten Code oder schlechte Umsetzung aufreden. Das heißt, das habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen gesagt, es gibt natürlich die Bilderbuchlösung. Also super, super cleanes HTML mit H1 und H2 und P und Blockcode und das gibt es im Praxisbuch gibt es das, in der Theorie gibt es sowas. In der Praxis findet man das niemals. Also das habe ich noch nie gesehen, eine wirklich saubere HTML-Umsetzung. Es sei denn, es ist wirklich komplett handgecodet, aber wer macht das heutzutage noch? Und das Problem ist, wenn wir wirklich allzu perfekte Lösungen anstreben. Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen der brauchbare Lösung und die perfekte Lösung. Und das Problem ist, dass wir in der Praxis die perfekte Lösung nicht erreichen können. Wir können das für einzelne Komponenten erreichen. Also wir können ein Eingabefeld perfekt umsetzen und eine Checkbox und so weiter. Das ist ja keine Kunst. Aber das Problem ist, wir haben einfach so komplexe Anwendungen mittlerweile, dass es richtig, richtig schwierig geworden ist. Und da muss man sagen, ja, wir würden es wünschen, dass es besser ist, dass es perfekt ist. Aber ich sehe im Augenblick keine Möglichkeit, das zu erreichen. Und da muss man sagen, okay, die zweitbeste Lösung oder die Lösung, die funktioniert, ist gut genug für uns. Man darf sich da nicht reinsteigern, wie es einige machen und sich wünschen, dass es wirklich super perfekt nach Lehrbuch umgesetzt wird. Die letzte Strategie zum Umgang mit Herausforderungen ist die Strategie, die als Zuckerbrot und Peitsche bekannt ist. Natürlich ist Zuckerbrot in der Regel die bessere Strategie. Zuckerbrot heißt, ich versuche den Leuten zu vermitteln, dass es ein Mehrwert, diese digitale Barrierefreiheit, ist ein Mehrwert für alle Nutzenden. Es erhöht die Qualität eures Gewerks für alle, weil niemand möchte eine schlechte Applikation veröffentlichen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass die Leute wissen, okay, das erhöht tatsächlich die Qualität unserer Applikation für alle Nutzenden. Und was für die Leute, glaube ich, ganz wichtig ist, ist auch, dass es ihre Fähigkeiten erweitert. Also sie können dann in ihr Profil schreiben, ich habe Applikationen barrierefrei gemacht. Und das ist eine Fähigkeit, die ja tatsächlich immer stärker gefragt wird in den verschiedenen Berufsbereichen. Und insofern ist es auch eine Bereicherung für den eigenen Lebenslauf, wenn man sagen kann, ich habe Applikationen barrierefrei gestaltet. Das ist ja keine Sache, die jetzt einmal da ist und in 5 Jahren weg ist. Mal gucken, was die neue Regierung macht, aber ich hoffe mal, dass sie das Thema nicht abschaffen wird, wie eine andere bekannte Regierung, die gerade sehr viel Staub aufwirbelt. Also es ist da, um zu bleiben, und es ist eine wichtige Fähigkeit für die berufliche Weiterentwicklung. Wer würde heute noch einen Web-Developer engagieren, der gar keine Ahnung von digitaler Barrierefreiheit hat? Das gibt es sicherlich noch, aber es wird immer schwieriger, da eine Stelle zu finden. Und last but not least, damit möchte ich es auch abschließen. Im Endeffekt ist Barrierefreiheit Law, also es ist Gesetz und da gibt es keine Diskussion drüber. Also ihr müsst das umsetzen, das ist verpflichtend, ihr müsst es umsetzen und wenn ihr es nicht umsetzt, dann kriegt ihr halt Ärger. Und das ist dann nicht unser Problem, weil wir haben euch gesagt, wie es richtig geht, sondern es ist dann euer Problem. Und wenn ihr euch entscheidet dafür, zu sagen, ihr findet barrierefrei blöd und dann setzt ihr halt keine Borderline für die Formulareingabefelder, ja, dann macht es halt so. Dann macht es halt so, dann kriegt ihr halt Anschiss und das ist dann euer Problem. Wie gesagt, ich würde sowas nie persönlich nehmen, weil das einfach nur zu größerer Frustration führt. Und ihr wollt ja bis 65, 70, 75 arbeiten, keine Ahnung, wie lange wir wahrscheinlich dann arbeiten müssen, weil wir das Ganze geben müssen. Und wenn ihr euren Beruf einfach weitermachen wollt oder auch wenn ihr AktivistInnen seid und das nicht beruflich macht, ihr dürft solche Sachen nicht persönlich nehmen, sondern müsst immer eine gesunde Distanz zu dem Thema haben, eine professionelle Distanz. Nur so kann man tatsächlich in dem Bereich arbeiten, aus meiner Sicht. Das war's für heute. Ich hoffe, dass euch die Folge Freude gemacht hat und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.
Free audio post-production by Alphonic.com.